ARD.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Das Jahr ist ja so gut wie um und wir haben wieder viel erlebt bei unseren Garteneinsätzen. Und ihr habt das ja alles mitbekommen im Gartenpodcast Alles Möhre oder was, den es ja alle 14 Tage neu in der ARD Audiothek gibt. Und wir nehmen euch heute noch einmal mit in das vergangene Gartenjahr. Und was haben wir da alles so gemacht? Wir haben ja an unseren Beeten auf dem Funkhausgelände geackert.
Wir haben uns angesehen, wie Bonsai entstehen, also Bäume im Mini-Format. Wir sind zwischen ganz tollen Schneeglöckchen herumgekrochen. Wir haben gesehen, dass Pilze nicht nur aus dem Supermarkt oder aus dem Wald kommen müssen, sondern dass man sie auch im eigenen Haus oder Garten anbauen kann. Und wir haben unglaublich viele leckere Tomaten probiert.
Das war doch wirklich ein Highlight, ne? Also ich habe noch nie so viele tolle Tomaten gesehen gehabt da im Garten von Sibylle Maurer-Wohlertz.
Auf jeden Fall. Und ich habe auch noch nie so leckere gegessen.
Und ihr habt uns ja das ganze Jahr über begleitet und dafür möchten wir euch ganz herzlich Danke sagen heute.
Genau, danke von mir auch. Und wer eine dieser vielen Folgen verpasst hat, der kann sie natürlich nochmal alle in der ARD Audiothek finden und anhören. So, aber auch für die letzte Folge in diesem Jahr stellen wir uns natürlich erstmal vor. Ich bin Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
Und ich bin Ralf Walter, Redakteur beim NDR in Niedersachsen. Und heute gibt es ja die letzte Folge für dieses Jahr, aber im nächsten Jahr, da geht es natürlich mit Volldampf weiter. Und als wir vor einigen Tagen ja überlegt haben, Martina und ich, worüber wollen wir eigentlich in dieser Folge sprechen, da fielen uns zwei Folgen ein, die uns immer, ja, so möchte ich fast sagen, im Gedächtnis haften geblieben sind, Martina.
Genau, und die erste Folge, die passt sehr gut in diese Zeit, in den Winter. Wir haben uns nämlich im vergangenen Winter angeschaut, wie wir den Gartenvögeln besonders gut helfen können. Und da haben wir gedacht, wir spielen einen Teil dieser Folge einfach nochmal. Dann seid ihr nämlich auf dem Stand. Und ich erinnere mich noch gut an die Aufnahme. Dazu waren wir nämlich draußen beim NABU, beim Naturschutzbund Deutschland und standen da im Garten der NABU-Zentrale in Hannover.
Bei uns als Expertin ist René Gerber. Sie ist Expertin für Gartenvögel beim NABU?
Ja, also ich gebe mein Bestes. Hallo.
Es geht ja jetzt, wenn wir uns überlegen, Gartenvögel, hier zwitschern ja auch so ein paar noch hinter uns so rum und wir sehen auch einige auf den Bäumen sitzen. Also nicht alle sind ja weg, ne? Nicht alle Gartenvögel zieht es irgendwie in den Süden. Viele sind auch bei uns in Niedersachsen oder da, wo sie halt sonst herkommen, geblieben. Und da stellt sich ja die Frage, was machen wir jetzt im Winter? Sollen wir sie füttern? Wenn ja, womit? Und darüber wollen wir heute sprechen. Das wird das Thema unserer Podcast-Folge heute sein.
Und wir hören noch ein paar Gartenvögel, wir hören aber auch ein paar Autos, wir hören wahrscheinlich eine Straßenbahn und hier und da noch so einen Hubschrauber. Wir sind halt draußen in der Stadt. Nicht nur Vögel, sondern auch noch andere Geräusche. Falls ihr euch wundert, welcher Vogel so Motorengeräusche macht.
So, und damit auch ihr mal hört, wie sich so Gartenvögel anhören, haben wir mal im Archiv gekramt und so ein paar Stimmen zusammengestellt. Also hört gut rein. René, solche Vogelstimmen, die machen doch richtig gute Laune, oder? Wenn man das so hört?
Das trägt auf jeden Fall fürs menschliche Wohlbefinden bei. Das ergeben auch Studien.
Wirklich?
Ja.
Kann man erklären, warum? Hat wahrscheinlich irgendwie so mit Naturgefühl zu tun, ne? Entspannung. Ich kenne nur so Walgesänge.
Ja, wenn man aufs Wasser guckt, das ist doch auch bei ganz vielen Firmen, dass dann die Mitarbeiter entspannt sind und so. Ich glaube, Vogelgezwitscher ist wahrscheinlich derselbe Effekt.
Also kann ich bestätigen. Ich habe da auch mal so ein Experiment gemacht, allerdings nicht im Winter, sondern im Frühjahr, Sommer. Da habe ich auf meiner Gartenliege gelegen, auf der Terrasse. Und um mich herum haben die Vögel gezwitschert. Und was ist passiert? Ich bin eingeschlafen.
Ja.
Weg war ich.
Okay, gut. Vielleicht spiele ich es auch einfach mal im Büro ein, aber ich will ja eigentlich nicht schlafen, ich will nur bessere Laune.
Gut, René, jetzt aber. Wie hat es bei dir einmal angefangen? Wie ist dein Interesse zu den Gartenvögeln so irgendwie immer mehr geworden, immer größer geworden?
Ich finde, es hört sich immer so komisch an, aber also mein Interesse für Naturschutz ist halt einfach darin begründet, dass die Natur sich um uns kümmert und ich finde, das sollte auch genau andersrum genauso laufen. Das ist unsere Lebensgrundlage und Vögel oder generell Artenschutz beträgt halt einfach zu gesunden Ökosystemen bei, die unsere Lebensgrundlage bilden. Und genau deswegen, da kam mein Interesse mit einem schützenswerten Vogel.
René, ich finde ja, Gartenvögel sehen nicht nur schön aus, wenn man sie beobachtet, so, ne, wenn sie da hinfliegen und was picken oder auch ein bisschen so rumscharren im Laub, das jetzt so auf dem Boden liegt und irgendwas suchen und vielleicht auch finden. Sie helfen uns auch im Garten. Was machen sie da für uns?
Naja, also zum einen sind Gartenvögel die natürlichen Feinde von vielen Schädlingen, essen aber auch zum Teil Unkrautsamen. Dann ist es aber natürlich nicht außer Acht zu lassen, dass Vögel genauso wie andere Arten auch Teil eines Ökosystems sind, das natürlich von den Arten abhängt, die das Ökosystem besiedeln. Und die haben biologische Funktionen, die sie beitragen zum Erhalt des Ökosystems. Und genau, das ist das, was Gartenvögel für uns auch tun.
Und ich habe gelesen oder habe es mal irgendwo gehört, auf alle Fälle soll es so sein, dass zum Beispiel ein Meisenpaar, wenn das im Frühjahr die Brut aufzieht, so 10.000 Blattläuse, Raupen und so weiter und so fort an die Jungvögel verfüttert. Und das hilft uns ja so ein bisschen dabei, dass unsere Pflanzen vielleicht nicht so bedrängt werden von den Schädlingen.
Ja, genau. Das ist ja alles Teil eines natürlichen Kreislaufs, fressen und gefressen werden. Amseln zum Beispiel ernähren sich größtenteils von Würmern und Insekten, aber es werden halt auch Schädlinge wie Rüsselkäfer oder eben Schnecken, Ameisen, aber auch genau, wie du schon gesagt hast, Blattläuse oder Zecken gegessen. Das stimmt.
Also es bleiben ja ziemlich viele Vögel mittlerweile bei uns in Deutschland, in den Gärten. Viele sind auch schon immer geblieben.
Wenn du das so ansprichst, fällt mir gleich ein, es gibt so ein altes oder ein bekanntes Kinderlied. Amsel, Drossel, Fink und Stark ist dann so eine Strophe da drin, sind wieder da. Das heißt ja, wenn sie wieder da sind, waren sie zwischenzeitlich auch mal weg. Also waren auch mal Zugvögel. Hat sich geändert, wahrscheinlich auch durch die Klimaveränderung. Das heißt, es bleiben ja immer mehr Vögel bei uns. Und wir müssten uns eigentlich auch um viel mehr Vögel noch kümmern demnächst wahrscheinlich.
Genau, zum Beispiel bei den Kranichen haben wir jetzt gesehen, dass der Abflug einfach sehr viel später erfolgt ist. Und wer weiß, vielleicht irgendwann, wenn es einfach hier viel zu warm ist, müssen sie gar nicht mehr weg. Das sorgt natürlich für sehr viel Verwirrung auch teilweise im Ökosystem, weil jeder hat ja eigentlich seine feste Rolle. Und wenn plötzlich Tiere über Winter da bleiben, die eigentlich wegfliegen, dann nehmen die den Vögeln, die eigentlich bleiben, wie zum Beispiel das Rotkehlchen oder die Amsel, der Star, das hast du schon gesagt, aber auch der Zaunkönig oder die Heckenbraunele.
Ein Eichhörnchen.
Oh ja. Zwei Eichhörnchen. Wir sind kurz abgelenkt hier. Die touren an, weiß nicht, Wein oder irgendeiner ranke Pflanze am Balkon rum. Und es ist total niedlich.
Das Paradies ist wieder ganz nah bei uns.
Sind die süß, wirklich. Puschelschwänzchen. Ach, so weiter zu den Gartenvögeln.
Auf jeden Fall gibt es einfach eine viel größere Konkurrenz um die Insekten. Und Insektenschwund haben wir ja sowieso. Also das ist auf jeden Fall das, zu was das führt.
Wenn wir jetzt mehr Vögel auch im Winter da haben. Gut, Kraniche werden wir wahrscheinlich nicht füttern, aber überhaupt unsere Gartenvögel. Auf der anderen Seite friert es gar nicht mehr vielleicht so viel wie früher. Früher auch als Kind, ich habe ständig draußen irgendwie Vögel gefüttert. Aber immer nur, wenn Schnee lag, wenn meine Eltern gesagt haben, so, die finden jetzt selber kein Futter mehr, da können wir was tun. Ansonsten können die sich schon selber versorgen. Wie ist das? Sollten wir ganz grundsätzlich die Vögel im Winter füttern, auch wenn es nicht gefroren hat? Oder finden die da noch was? Wie ist da so die Lage?
Also man muss sich erstmal über das Hauptziel von Wintervögelfütterung im Klaren sein. Keine Vogelfütterung aus menschlicher Hand wird bedrohte Vogelarten retten, das ist einfach so. Vogelfütterung in Städten und Dörfern erreichen maximal 10 bis 15 Vogelarten. Das sind die Vogelarten, die sowieso nicht bedroht sind und die würden auch ohne unser Zufüttern über den Winter kommen. Das ist ein rein umweltpädagogischer Aspekt. Im Winter kommen umso mehr Vögel an unsere Futterstation. Natürlich freuen die sich über das Futter, was sie nicht selbst suchen müssen. Und es lassen sich viel mehr Vögel beobachten. Das ist eine tolle Aktion, die man mit Kindern machen kann. Irgendwie vors Kinderfenster ein Vogelhaus hängen, eine Vogelfütterstation. Und genau, so lassen sich viele neue Arten kennenlernen, die man vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte.
Ich glaube, meine Eltern haben auch früher immer so die Theorie gehabt oder mir gesagt, wenn wir die jetzt auch zu viel füttern, dann gewöhnen die sich dran und dann können die das gar nicht mehr alleine. Stimmt das?
Also ich denke, das steckt so in den Tieren drin, dass die schon auch alleine so gut es geht zurechtkommen. Sonst wären sie ja schon längst vielleicht gar nicht mehr bei uns. Also das ist nochmal so ein Zubrot, das wir denen geben. Und das ist auch schön im Winter. Da muss man sich nicht so anstrengen, kennen wir ja auch. Wenn wir mal was rübergeschoben kriegen, so eine kleine Mahlzeit, freuen wir uns ja auch, als wenn wir noch losgehen müssen, einkaufen und dann zubereiten. Lieber mal hinsetzen, Messer und Gabel in die Hand nehmen und dann essen und nicht noch zubereiten.
Das heißt, ich mache damit aber auch nichts falsch, wenn ich die Vögel fütter.
Nein, auf keinen Fall. Falsch machen kann man damit auf keinen Fall. Was ist ein schönes Umwelterlebnis, wo man mit der Natur ein bisschen näher kommt. Und das kann ja dann im Umkehrschluss auch zu neuen Umweltschutzmaßnahmen führen. Deswegen ist das ein super Spektakel, das man gerne genießen darf.
So, dann kommen wir mal zum Thema Füttern. Ralf.
Ja, wenn wir über das Füttern sprechen wollen, Futter kommt ja noch, aber wir müssen das Futter ja auch irgendwo hinlegen, den Tieren, den Vögeln darbieten. Und da war es ja früher so, da hatte man dann so ein Futterhäuschen, das sah dann richtig auch aus wie ein Häuschen. Also ein Boden, vier Streben vielleicht nach oben, also an den Ecken und dann oben so ein Dach drüber. Da sind dann die Vögel reingeflogen, alle Mann oder alle Frauen auch, und haben dann da auf dem Boden dieses Häuschens gepickt. Und was passiert, wenn vorne was reinkommt? Genau, hinten kommt auch mal wieder was raus. Und das ist, René, gar nicht gut, nicht?
So klassische Vogelhäuschen, die sehen gemütlich aus, aber die haben ganz viele Nachteile. So wie ein klassisches Vogelhäuschen aufgebaut wird, muss es eigentlich täglich gereinigt werden, weil da können viele Vögel reinfliegen, tapsen rum, verbreiten Krankheitserreger, Kot kommt ins Essen. Klassische Vogelhäuschen sind überhaupt nicht praktisch. Viel besser sind Futterautomaten oder Futtersilos. Also da rutscht das Futter quasi durch. Die Vögel kommen mit dem Futter gar nicht mit ihren Füßen oder Federn in Berührung, sondern können es einfach nur aufpicken. Das ist viel hygienischer. Und wenn die auch noch so gebaut sind, dass sie im Winter bei allen möglichen Gewittern oder Schneefällen nicht nass und feucht werden, ist es auch noch wirklich viel hygienischer und praktisch wartungsfrei.
Also so ein Futtersilo habt ihr ja hier auch hängen. Da, wo gerade eben die Eichhörnchen lang gekrabbelt sind, ne, da hängt auch so ein Futtersilo. Oft ist das so eine zylindrische Form aus Kunststoff. Oben ist ein Deckel drauf, den kann man abnehmen und Futter reinschmeißen. Unten kommt das Futter dann so ein bisschen raus. Das sind Sitzstangen, da können die Vögel auch reinpicken in dieses Silo. Und so kann überhaupt kein Dreck und kein Kot und irgendetwas da reinfallen. Fällt dann lieber runter, der Kot hinten so auf den Boden und düngt gleich wieder den Garten.
Aber man kann sich natürlich so ein Futterhäuschen bzw. eine Futterstation, nennen wir es lieber so, kann man sich auch selber bauen. Und die Anleitung dazu, die gibt es ja auch auf der Homepage des NABU, oder?
Die sind überall online zu finden, aber wir haben die auch auf unserer Homepage, genau. Ich glaube, die hast du auch ausgedruckt dabei und dann bin ich ganz gespannt, wie das jetzt... Ich habe sowas auch noch nicht selber gebaut, also ich bin wirklich aufgeregt.
Genau, weil wir haben uns überlegt, wir wollen das nämlich auch mal ausprobieren, ob wir das so hinbekommen, eine Futterstation zusammenschrauben, damit wir euch auch hinterher sagen können, wie einfach oder schwer das ist. Wir müssen allerdings auch zugeben, dass wir uns ein bisschen Unterstützung geholt haben von KollegInnen aus unserem Haus. Die haben uns das nämlich schon mal vorgesägt und jetzt haben wir hier schon so ein bisschen Material aus Holz liegen und Ralf hat auch schon seinen Akkuschrauber hier parat. Kannst du uns mal kurz hier sagen, was wir hier alles aufgebaut haben schon?
Ja, wir haben also einmal eine Bodenplatte, die ist vielleicht so groß wie ein DIN A5 Heft. Und dann haben wir so Leisten, die da an der Seite links, rechts, vorne und hinten angeschraubt werden, damit das Futter, was von oben später runterrutscht, nicht einfach rauskullert. Dann haben wir die Seitenteile, die sehen, würde ich mal so sagen, aus wie ein Drachen, ne? Den man so im Herbst in den Himmel steigen lässt.
Ja, gut beschrieben.
Danke. Unten so ein bisschen schlanker, nach oben geht es dann auseinander und dann oben links und rechts noch so, ja, wie so Rampen, wo dann das Dach später drüber kommt. Dann haben wir zwei Plexiglasscheiben, damit man auch sieht, wie viel Futter noch drin ist in der Station.
Wo kriege ich Plexiglas her?
Ich denke, im Baumarkt wird es das geben und wenn man freundlich bittet, dann wird einem das da auch zugeschnitten.
Bäm.
Und sonst muss ich halt selbst versuchen, das hinzukriegen. Das sollte auch klappen. Und dann haben wir natürlich noch ein Dach, ja, das eben aus zwei Platten besteht, die eben so im rechten Winkel gegeneinander verschraubt sind. Das stellen wir dann später über die Station. So, und ich würde mal sagen, auf geht's. Wir schrauben unsere Futterstation zusammen. Wenn ich sage wir, meine ich.
Wenn Ralf sagt wir, dann meint er schraubt und wir gucken.
Genauso machen wir das. Also, ich habe jetzt hier so einen Schraubdreher. Dann fangen wir mal mit den Seitenteilen an. Die befestige ich jetzt hier an der Bodenplatte. Die Schraube, die will nicht so richtig, aber man muss aufpassen bei dem Holz, dass es nicht splittert. Sonst ist dann gleich mal alles...
Jetzt musst du wieder mit deinem Fachmännisch da was ausbessern.
Ja, Fachmännisch ausbessern, das ist mein Motto.
Was ist das eigentlich für Holz?
So mehrere Schichten verleimt. Aber was das jetzt nun für ein spezielles Holz ist, Fichte vielleicht?
Man kann, glaube ich, Fichten-, Tannen- oder Kiefernholzbretter nehmen, habe ich irgendwo gelesen. Ist das richtig?
Ja.
Du als handwerklich begabter Mensch?
Danke. Danke, dass du das sagst, obwohl du siehst, was ich ja mache.
Wahrscheinlich kann ich auch in den Baumarkt gehen und so ein paar Reste zusammenkaufen, ne? Und dann zusammensägen. Also wenn die Größe stimmt, so Kleinkram macht keinen Sinn, aber es muss jetzt kein ganz tolles Holz sein.
Ganz tolles Holz sollte es nicht sein, es sollte stabil sein, witterungsbeständig, das wird ja auch noch ein bisschen geölt später, also wenn wir damit komplett fertig sind, damit es auch dem Regen so ein bisschen standhält über die Jahre. Wir bauen das ja jetzt nicht nur für eine Woche, sondern das soll ja lange halten, mindestens 3,5 Jahre.
Cool. Was hält heutzutage schon 3,5 Jahre? Ja. Mein Handy nicht, ehrlich. Unser Podcast, ja, der ist mir schon älter.
So, Martina, die Grundplatte ist fertig. Wir haben auch den Rahmen drumherum gesetzt. Sieht doch schon ganz ordentlich aus, oder?
Man erkennt schon, dass es eine Futterstation werden sollte. Vielleicht.
So, die beiden Seitenteile sind jetzt auch montiert. Jetzt geht es weiter mit dem Mittelteil, das so die verschiedenen Futterbereiche trennt, denn wir haben ja Vögel, Gartenvögel, die einen, die brauchen eben vielleicht ein bisschen Weichfutter, die anderen Körnerfutter, stimmt's, René?
Ja, genau. Körnerfressende Vögel und Weichfutterfressende Vögel, also das ist gut, dass du da zwei Bereiche eingeplant hast.
Und dann wissen die Vögel auch, wo sie hin müssen oder brauchen die noch Schilder?
Ja, wir schreiben es dran. Natürlich wissen die das. Das liegt bei denen sozusagen im Blut. Die picken doch nicht irgendwie, die Weichfresserinnen, die picken nicht die Körner. Dann weiß nicht, was dann passiert mit dem Schnabel, aber das machen die nicht.
Ja, ich weiß auch, dass ich eigentlich Salat essen sollte und nehmen dann trotzdem die Pommes. Gut, nicht, dass es denen ähnlich geht.
Naja, wenn mal der eine oder der andere beim Nachbarn ein bisschen was stibitzt und probiert, davon geht die Vogelwelt wahrscheinlich auch nicht unter. Aber ich schraube jetzt weiter, wir wollen vorankommen.
Wir haben ja nicht ewig Zeit und ihr auch nicht. So, Halbzeit. Oder darüber hinaus, Ralf, wie weit bist du?
Ja, also ich bin schon sehr zufrieden, dass das alles doch so gut noch zusammenpasst. Die Plexiglasplatten sind jetzt auch befestigt und da muss man wirklich drauf achten, und das ist auch in der Anbau- oder Aufbauanleitung so beschrieben, dass die nach unten so einen kleinen Abstand haben, also dass sie natürlich nicht auf dem Boden aufliegen, können sie ja nicht, wir haben auch den Rahmen ringsherum, denn wenn die bis unten runterreichen würden, dann könnte das Futter gar nicht rausrutschen, also man sollte vorher schon dran denken. Und ja, jetzt haben wir halt die Plexiglasscheiben dran. Diese Mitteltrennwand ist auch drin. Hält auch alles. Und ja, wir haben jetzt den Unterbau fertig von dem Haus. Und jetzt kommt das Dach drauf.
Es fehlt nur noch das Dach. Das haben wir schon mal ein bisschen vorbereitet, ne? Also es ist jetzt schon quasi ein Dach. Das heißt, wir müssen es jetzt nur noch draufsetzen und noch einmal festschrauben, oder?
Nein, festgeschraubt wird es nicht.
Ah.
Weil wir fädeln da noch eine Kordel oder eine Schnur durch und dann können wir das nämlich, um Futter nachzulegen, können wir das Dach dann immer so ein bisschen anheben.
Du bist einfach so clever.
Naja, nein, ich habe das in der Anbauleitung so gelesen und dann haben wir das halt entsprechend gemacht. So, also wir machen nochmal eine Probe. Das Dach setzen wir mal einfach so locker drauf. Passt. Und, René, was sagst du?
Sieht sehr gut aus.
So, fertig. Wir haben es geschafft, wir haben eine Futterstelle. Ralf, bist du zufrieden?
Ja, also mir wird es auch schon so ein bisschen warm ums Herz.
Oh. Ralfi, es ist wirklich gut geworden. Das stimmt.
Aber was fehlt jetzt noch?
Futter, René. Das ist eine sehr allgemeine Frage, aber was für Futter sollen wir da am besten jetzt reintun?
Also es kommt natürlich drauf an. Ich habe ja eben schon mal gesagt, es gibt Körnerfresser und es gibt Weichfutterfresser. Also das Grundfutter ist immer Sonnenblumenkerne, das essen eigentlich fast alle Arten. Genau, die Weichfutterfresser sind zum Beispiel das Rotkehlchen oder halt eben die Amsel. Und die freuen sich auch auf jeden Fall über Rosinen oder Früchte, auch Haferflocken, Kleie, aber auch in Bodennähe. Also die Weichfutterfresser brauchen eigentlich ihr Futter im Boden. Da gibt es auch spezielle Bodenfutterspender zu kaufen.
Gut, also auf jeden Fall Sonnenblumenkerne. Ralf, du nickst.
Ja, Sonnenblumenkerne sind immer lecker. Ich habe auch schon mal ein paar gegessen, also warum nicht? Und dann haben wir ja noch die Körnerfresser. Die brauchen dann schon so ein bisschen was anderes, René, oder?
Genau, wir können Futter selbst herstellen für die Körnerfresser. Die freuen sich nämlich über eine Mischung aus Fett und Körnern. Also das Ausgangsmaterial von diesem leckeren Vogelfutter ist auf jeden Fall Fett, habe ich ja schon gesagt. Das ist ungesalzener Rinder- oder Hammelteig und den kann man in Metzgereien kaufen. Am besten ein bisschen mit Speiseöl untermischen, weil sonst, wenn das Fett dann wieder trocknet, dann wird das so krümelig und das verhindert das Speiseöl. Und dazu kommen dann in einem Verhältnis von 1:1 Weizenkleie, Beeren, Haferflocken etc. Pflanzliche Alternative, wer berechtigterweise auf das Rinder- oder den Hammelteig verzichten möchte, wäre Kokosfett. Allerdings haben die tierischen Fette eine höhere Energiedichte und deswegen werden die von den Vögeln bevorzugt. Also muss man ein bisschen gucken, was bei den Gartenvögeln besser ankommt.
Aber falls es vegane Gartenvögel gibt, wäre Kokosfett ja eine Alternative, kann man daneben aufhängen. Machen wir einfach zwei Futterstellen.
Also egal, ob Talg oder Fett, auf alle Fälle muss das ja ein bisschen erwärmt werden. Ne? Also wenn ich sonst diesen Fettblock habe, da kann ich die Körner oder was ich auch habe draufschmeißen, da passiert nichts. Also ich muss es ein bisschen erwärmen, dass es ein bisschen flüssig wird, dann alles schön vermengen und dann wieder abkühlen lassen und dann in eine Form bringen. Ne? Also da bieten sich ja vielleicht auch Tontöpfe an, so Blumentöpfe, die man umgekehrt dann aufhängen kann, das da reinpresst oder auch Dosen, oder hast du noch eine andere Idee, René?
Also genau, neben Tontöpfen würde sich auch noch eine Kokosnussschale gut anbieten, so eine halbe aufgeschnittene, die kann man ja auch auf jeden Fall gut bearbeiten. Wichtig ist, dass sowohl in der Kokosnussschale oder auch im Tontopf oder was auch immer man an Behältnis wählt, in das Bodenloch, das dann gegebenenfalls schon da ist, im Topf, ein Zweig durchgesteckt wird, weil die anfliegenden Vögel möchten sich ja auch festhalten können.
Klar, die können ja nicht die ganze Zeit flattern, also wie so ein Kolibri oder vorhängen und dann picken. Die müssen sich ja ein bisschen hinstellen, hinsetzen, machen wir ja auch. Wir essen auch nicht gerne im Stehen.
Nee, stimmt schon. Kommt drauf an, wie schnell es gehen muss. Genau, da würden wir aber dann schon eine neue Futterstelle mitbauen, ne? Wenn wir so einen Topf nehmen mit so einem Stück Holz drin. Was können wir denn jetzt hier in unsere eigene Futterstelle tun? Da muss es ja wahrscheinlich ja nicht in Talg eingebacken sein, sondern da können wir einfach was reinstreuen, oder? Wie sieht das aus?
Genau, also das Einzige, worauf man eigentlich wirklich achten soll, also wie gesagt, Sonnenblumenkerne sind super, Haferflocken, Hanfsamen, gehackte Nüsse, kleine Sämereien, Leinsamen, all das, was man eigentlich auch in ja, handelsüblichem Vogelfutter zu kaufen bekommt, kann man da auf jeden Fall reinstreuen. Wenn ihr Vogelfutter kaufen wollt und es nicht selbst anmischen wollt, gibt es auf jeden Fall ein paar Dinge zu beachten. Und zwar ist häufig diese Maisenknödel, die wir ja jetzt eigentlich selbst herstellen, aber genau, die man auch kaufen kann, da soll man auf jeden Fall darauf achten, dass sie nicht in Plastik eingewickelt sind, weil darin können sich die Vögel verfangen und das ist dann eher eine Todesfalle als eine Futterstelle.
Also da ist ja oft so ein Netz drum, ne? Also die sind nicht in so Folie eingepackt, sondern so ein Netz und dann, na klar, können sich die Vögel dann festklammern, aber wenn sie da nicht aufpassen, rutschen sie vielleicht mit einer Kralle da rein und bleiben hängen und kommen nicht wieder weg. Und das sollte nicht passieren. Also dann diese Maisenknödel ohne Kunststoffnetz kaufen.
Genau, es sollte auch auf keinen Fall salzhaltiges Futter wie Speck oder Salzkartoffeln in das Vogelhäuschen gelegt werden. Da kommen manche auch auf solche Ideen. Oder Brot ist auf jeden Fall auch nicht zu empfehlen. Es wird ja auch manchmal so Brot verstreut und so. Das soll man auch bei Enten und allen, die das quillt im Magen und das ist einfach, es verdirbt auch schnell. Das ist einfach wirklich nicht gesund. Und reines Fett wie Margarine oder Butter, also auch die Finger davon lassen.
Jetzt haben wir ja die Futterstation und das Füttern ganz groß in diesem Podcast schon erwähnt. Wir sollten noch einen kleinen Schlenker machen auf die Nistkästen. Also Nistkästen, da denkt man ja immer, okay, im Frühjahr wird gebrütet, da brauche ich den Nistkasten für meine Meisen oder was auch immer. Aber eigentlich, René, glaube ich, sollte man auch so einen Nistkasten, wenn man den hat, auch jetzt schon mal wieder raushängen, weil auch da gibt es Interessenten für die Winterzeit.
Genau, also Nistkästen sind natürlich eine super Bruthilfe für Vögel im Frühjahr, aber auch im Winter sind sie auf jeden Fall, können so manchem Vogel das Leben retten. Vögel müssen ihre eigene Körpertemperatur von 39 bis 42 Grad aufrechterhalten und so ein schutzloser Zweig kann dann auch schon mal zum Tode führen. Also Nistkästen sind vor allem da, wo natürliche Höhlen oder Büsche oder alle möglichen Rückzugsorte, die Vögel halt auf natürlicher Weise eigentlich hätten wegfallen, eine super Ergänzung und auch wirklich ein Lebensretter.
Das war unser Besuch bei René Gerber vom NABU in Hannover und ein paar Wochen später, da ging es dann für uns in den Berggarten, der ja zu den barocken Herrenhäusergärten hier in Hannover gehört.
Ja, genau. Und da haben wir in einem der Gewächshäuser mit Gartenmeister Nandino Bayot darüber gesprochen, wie wir aus einem Stück Ananas und verschiedenen Obstkernen jeweils neue Pflanzen ziehen können. Und los ging es mit dem Kern einer Frucht, die ursprünglich aus Indien stammte. Wir haben hier eine Mango.
Ein bisschen grün ist sie, oder, Nandino?
Ja, genau. Das kann man aber immer ganz gut sehen, ob die gut reif ist, wenn hier oben so Saft austritt oder Harz austritt. Und wenn man drückt, dann sollte es etwas weich sein. Also ja, es geht so gerade so. Aber stimmt, sie könnte noch ein bisschen nachreifen.
Wir wollen ja nicht nur experimentieren, wir wollen ja auch die Mango hinterher essen, oder?
Ja, das wollen wir. Und ich kann ja noch mal ein bisschen mehr drücken. Was meinst du, was dann da alles rauskommt? Ich dazu quetsche das Ding da. Nein, wollen wir nicht. Hier haben wir eine Avocado. Die ist, naja, so wie ein großes Hühnerei ungefähr, ne? Die fühlt sich aber schon weich an, Nandino.
Fass doch mal. Ja, genau. Die muss man auf jeden Fall eindrücken können, weil sonst schmecken sie definitiv nicht und dann sind sie auch nicht richtig reif und wahrscheinlich kann dann auch der Kern nicht keimen.
Und was haben wir noch?
Da haben wir noch, was meinst du, was das ist?
Eine Melone?
Ja, fast, aber...
Mit Stacheln.
Genau. Ich gucke mal, was dran steht. Ach, Ananas steht dran.
Verrückt.
Ja, hätte man nicht gedacht. Aber ein schönes Exemplar. Also ich drücke mal dran, gibt ein bisschen nach. Also das könnte was werden. Wir brauchen nachher den Schopf. Wozu genau, erfahrt ihr noch. Wir wollen aus Obstkernen selbst etwas ziehen. Das kann ja ein nettes Hobby sein, Nandino, nicht?
Ja, also fing bei mir die Gärtnerkarriere an. Ich bin meiner Mutter schon auf den Keks gegangen mit so Avocado-Kern auf der Fensterbank und dann habe ich Bohnen auf der Fensterbank, die dann in die Gardinen hochgerankt sind und so weiter. So fing das mal an mit, glaube ich, 6, 7 Jahren oder so. Und es ist dann zum Glück professioneller geworden.
Kannst du schon mal was sagen zum Avocado-Kern? Ich habe das auch schon ein paar Mal versucht, es hat nie geklappt. Ist das etwas Aussichtsreiches?
Doch, das funktioniert, aber das ist natürlich eine wärmebedürftige Kultur. Die müssen wirklich unter besten Bedingungen, immer über 20 Grad. Und da gibt es ja einmal diese Methode mit diesen Zahnstochern in der Seite. Naja, da kann es auch passieren, dass dann an der Einstichstelle, dass es da zu Pilzkrankheiten kommt. Die kann man aber auch so in den Topf legen, in Substrat setzen und dann warm halten. Dann keimen die auch. Funktioniert schon manchmal, nicht immer.
Okay, wollen wir mit der Avocado dann loslegen?
Ja, machen wir mal. Ne? Die ist ja, haben wir vorhin schon beschrieben, so eigentlich schon ziemlich...
Das ist jetzt aber die Mango, die wir haben.
Ich wollte euch nur mal testen, ob ihr auch aufpasst. Ihr guckt ja immer weg, wenn ich was sage. Also natürlich haben wir hier die Avocado, die so, ja, ne, etwas größer als ein Hühnerei.
Avocados kaufen ist ja gar nicht so unkritisch. Ne? Ja. Die verbrauchen wahnsinnig viel Wasser, brauchen Wärme. Ja. Also nicht zu oft vielleicht, oder wie?
Ja, also dann würde ich wirklich zu Bio-Qualität, weil da gibt es dann schon andere Richtlinien, auch was Wasserhaushalt in diesen, ja, in diesen landwirtschaftlichen Gegenden angeht. Und nicht vielleicht aus, ja, aus eh schon Wüstengebieten, wo dann noch das Trinkwasser der Bevölkerung abgegraben wird.
Also wir wollen jetzt unsere eigene Avocado züchten und dann können wir sie mit Regenwasser gießen. Da gibt es ja gerade einiges von.
Genau, die wollen wir ziehen und wer das zu Hause nachmachen will und damit er auch weiß, was auf ihn zukommt, wie groß wird denn so eine Pflanze später?
Das werden richtig große Bäume. Ich habe jetzt nicht vorher nachgeguckt in der Literatur. 18 Meter oder so können die werden. Aber in den Plantagen werden die kleiner gehalten und durch Beschneidung sozusagen kompakt gehalten, damit man sie auch vernünftig ernten kann. Also das kann man natürlich dann auch als Kübelpflanze machen, ab und zu zurückschneiden.
Ja, dann Nandino, ich glaube, wir könnten das natürlich auch. Aber wer ist geeigneter als du hier als Gartenmeister? Also ein Gartenmeister macht das jetzt hier mit der Avocado.
Ich mache das jetzt auch nicht täglich, aber da gibt es ja auch einen interessanten Trick, wie man das Fruchtfleisch besser rauskriegt, weil man möchte ja jetzt nicht nur den Kern haben, sondern man möchte ja auch das Fruchtfleisch essen. Das wäre ja sonst Verschwendung. Wenn man das aufschneidet, einmal längs drumherum um die Frucht und dann kann man das Fruchtfleisch so einschneiden, kreuzförmig, und dann biegt man einfach die gesamte Frucht rum und dann fällt automatisch das Fruchtfleisch da raus. Weil früher habe ich mir immer einen abgebrochen, das da rauszufriemeln. Und das, finde ich, ist eine total einfache Methode, das unkompliziert da rauszubekommen. Ja, jetzt haben wir schon den Kern hier freigelegt. Der ist so ein bisschen glitschig, also ist nicht wirklich schön. Da würde ich jetzt sagen, den waschen wir erstmal ab unterm Wasser, damit man da besser mit arbeiten kann.
Das funktioniert auch für Mangos, habe ich mal gesehen, dass man das so kreuzweise einschneidet und dann auch rausdrückt. Bei Mangos finde ich es nicht noch schwieriger.
Ja, genau. Da muss das Fruchtfleisch auch wirklich gut ab, weil wenn man die jetzt dann direkt eintopfen würde, dann fängt das an zu gammeln und zu faulen. Und man möchte ja auch keine Fruchtfliegen in der Wohnung haben, ne? Die ziehen das nämlich auch an. Jetzt ist es zugegebenermaßen, wenn wir das jetzt mit diesen Zahnstochern machen wollen, ist das echt eine gefährliche Nummer, weil das ist dieser glitschige Kern. Von daher würde ich da immer zu raten, den erstmal irgendwie anzupieksen, hier so vorzubohren sozusagen.
Ah, wie früher mit den Kastanien und den, genau, Kastanienmännchen. Genau. Das erinnert mich gerade sehr an meine Kindheit.
An so zwei, Moment, nee, wir machen das mal an vier Stellen. Bohren wir jetzt hier mit so einem Taschenmesser so ein Loch vor. So, genau. Und hast du auch Zahnstocher mitgebracht?
Ich hatte sie hier in diesem Beutel. Ich weiß auch gar nicht, wo sie geblieben sind. Ich muss mal in meinem Körbchen gucken.
Oh.
Die Hälfte vergessen.
Schlechte Vorbereitung.
Kennt ihr den Spruch aus dem Film hier, Der Teufel trägt Prada, die Details deiner Inkompetenz interessieren mich nicht? Den fand ich total super. Ah,
so, hier. Ich habe das zwar jetzt
falls
gar nicht.
Schade, dass wir kein Fernsehen machen. Ralfs Gesicht hat eine gewisse rote Färbung mittlerweile bekommen.
Ja, aber ihr.
Aber uns wird das Lachen im Halse stecken bleiben, weil er hat natürlich die Zahnstocher in seinem Beutel gefunden.
Ah, super.
Ralf denkt an alles.
Ja, jetzt könnt ihr mal gucken, wie das hier für euch weitergeht. In meinem großen Beutel finde ich so manches. Und ja, da ist auch der vierte Zahnstocher. Und
super.
Wie lautet die Entschuldigung?
Danke, Ralf, hast du super gemacht. Jetzt muss ich selber mal überlegen. Man muss natürlich jetzt gucken, wo ist oben und wo ist unten bei so einem Avocado-Kern. Also die spitze Seite ist unten. Und der Keim kommt da oben raus, wo man, da sieht man so einen Ansatz. So ein Knubbel, wo dann der Trieb rauskommen sollte. Jetzt, diese Zahnstocher, die darf man natürlich jetzt nicht zu tief in diese Löcher reinstecken, weil sonst verletzt man vielleicht den Keim, der ist ja in der Frucht innen drin. Also nur so ganz leicht reinpieksen.
Sieht so ein bisschen aus
wie ein mittelalterlicher Wurfstern, finde ich. Das sieht doch schon ganz gut aus. Und jetzt hängen wir das über ein Glas. Und die Zahnstocher hängen oben auf der Glaskante und der Samen hängt so halb über in einem Glas rein. Und jetzt muss man das Glas so hoch mit Wasser befüllen, das machen wir jetzt auch, dass das gerade so im Wasser ist. So, jetzt habe ich mir das halbe Hemd nass gemacht, aber es gehört dazu. So, und jetzt ist natürlich zugegebenermaßen, das muss jetzt an eine warme Stelle und da muss man natürlich ständig darauf achten, dass das Wasser weiterhin unten an dem Kern, ja, steht, weil durch Verdunstung verschwindet das ja relativ schnell. Also dann auch jede Woche mindestens einmal gucken, dass das Wasser immer noch auf der richtigen Höhe steht.
Und wie lange wird es denn dann dauern? Also wir sind ja ungeduldig, bis da erste Wurzeln sich zeigen.
Also da muss man leider ein bisschen Geduld haben. Das kann schon Zwei Monate, drei Monate dauern, bis da wirklich was rauskommt.
Also im März ungefähr.
Ja, wenn es gut läuft. Aber wie gesagt, nicht immer klappt das. Man kann die aber auch in, wie gesagt, in ganz normalen Topf legen, in Substrat und dann aber nicht ganz tief einbuddeln, sondern dass das oben so ein ganz klein bisschen raussteht, dieser Kern.
Nandino, das klappt, das klappt. Wer sollte das denn besser können als du?
Ja, okay, es klappt.
Okay, was machen wir jetzt?
Mango?
Mango.
So, dann Nandino nimmt sein scharfes Messerchen. Nandino, komm.
Ja.
Jetzt geht's an die Mango.
Aber beim Mango würde ich nochmal vorweg sagen, du hast jetzt hier so eine große Sorte, das ist eine amerikanische, die kommt wahrscheinlich aus Costa Rica. Ich würde, wenn ich zu Hause jetzt einen Mango ziehen würde, würde ich eher zu den indischen Sorten oder thailändischen, die so gelb und kleinere Früchte machen. Die haben eher eine Chance, bei uns auszureifen. Diese hier, die brauchen wirklich tropische, extrem tropische Verhältnisse, um gut zu wachsen.
Und ich habe mich sowas von gefreut, dass ich so eine schöne gefunden habe und jetzt ist das wieder nicht richtig.
Ja, also diese Jaffa, ich weiß nicht, ob du kennst, diese Jaffa-Mango, die ein bisschen kleiner bleiben und gelbfrüchtig. Ja, die sind einfach kleiner, die brauchen nicht so viel Power von der Pflanze, um zu reifen.
Na okay, wir versuchen es aber trotzdem. Und jetzt nimmst du auch ein etwas größeres Messer.
Genau, jetzt nehmen wir das, was du mitgebracht hast hier. Das ist so ein Santoku oder irgendwie sowas Messer.
Vorsichtig mit den Fingerchen.
Ja, so jetzt einmal beherzt hier so rein, seitlich die Frucht aufschneiden. Jetzt nicht zu tief, da kommt dann dieser schon fast holzige Kern. Das hört man auch. Irgendwann gibt es hier so ein, wie soll man das beschreiben, so ein knatscheliges Geräusch, als ob man... Ja, auf trockenem Stroh oder sowas rumschneidet, dann kommt schon der Kern.
Schneid mal weiter, wir hören mal, wenn du schneidest, ob dann gleich der Kern kommt.
Ja, hast du gehört? Da, wenn das so faserig wird, dann, der ist ja so ein bisschen flach zulaufend, dieser Kern. Also kann man sich so langsam ranarbeiten, immer mehr Fruchtfleisch wegschneiden. Das ist ein ganz schönes Geschmatter hier.
Dauert ganz schön lange, Martina, bis man da in diesen Kern ankommt.
Ja, so kenne ich das. Bei mir sieht das immer noch unordentlicher aus und alles ist voller Mangosaft.
Naja, der Nandino hat schon den Schnitt raus. Ne? Der macht das ja hier fast jeden Tag.
Jeden Tag, genau. So, jetzt sieht das hier schon ganz gut aus. Jetzt wird es immer faseriger. So, jetzt habe ich hier diesen schmatterigen Kern in der Hand. Noch so ein bisschen Fruchtfleisch dran. Dieses ganze Fruchtfleisch, das muss jetzt weg. Weil wenn wir das am Kern dran lassen, dann würde das hier, dann kommen da Pilze drauf und dann fängt das an zu müffeln und so. Das wollen wir in der Wohnung nicht. Das können wir mit einem kleineren Taschenmesser dann machen.
Und das Hemd wird wieder voll gespritzt.
Deshalb stehe ich hier schön am Rand.
Ja.
Was machen wir mit dem restlichen Fruchtfleisch? Sollen wir das schon mal irgendwie retten?
Ja, weißt du, das kann man ja auch super in Mixtops schmeißen und dann pürieren und dann hat man Mangopüree.
Ja, auch nicht schlecht.
Und dann kann man das in Joghurt oder Dickmilch oder sowas reinrühren.
Hast du dir ja vorher die Hände gewaschen?
Ja, selbstverständlich. So, das sieht doch jetzt gut aus hier. Jetzt bräuchten wir eigentlich eine Bürste oder sowas, so eine Wurzelbürste. Kennt ihr sowas?
Ja, kennen wir, aber ich habe in meinem Beutel leider keine Wurzelbürste. Hast du?
Nee, aber guck mal, da hängt was so in Blau und in Rot.
So, und jetzt können wir mit dieser Bürste den Kern freischrubben von diesem Fruchtfleisch. Auch eine Riesenschmalerei. Das kann man vielleicht auch mit Kindern machen. Ich denke mal, die haben da Spaß dran, hier so rumzumatschen und... Also ich hätte da damals Spaß dran gehabt, zum Leidwesen meiner Mutter, weil dann auch immer alles reingedrückt war. Guckt mal, jetzt sieht man hier schon den Kern komplett.
Ja, sehr schön. So. Er kommt immer deutlicher zum Vorschein, der Kern. Der sieht auch ganz anders aus als der von der Avocado.
Ja, der Avocado-Kern ist wirklich richtig glatt, so fast glitschig, ja wie eine Kastanie. Und der Mango-Kern ist rau wie Holz, hat hier auch so, hier sieht man so eine Maserung drin. So, ich würde jetzt sagen, wir lassen den, normalerweise würde ich den jetzt ein paar Tage antrocknen lassen, dass dieses Fruchtfleisch nicht mehr so matschig ist und erst dann den Kern einpflanzen.
Dann machen wir das auch so, wir lassen den einfach auch zu treuen Händen hier bei dir.
Ja, könnt ihr machen.
Aber dann lass mal kurz drüber sprechen, was du dann machst, weil sonst haben wir ja nichts mehr davon.
Ja, also da das ja so ein, wie ihr schon gehört habt, so ein verholztes, hartes Teil ist, kann man die Keimzeit verkürzen, indem man diese holzige, diese Samenschale anraut mit Sandpapier oder einer Drahtbürste oder sowas. Das verkürzt halt diese Quellungszeit, bis dann der Keim rauskommen kann. Das würde ich dann als nächstes tun. Und dann in, aber jetzt müssen wir auch wieder überlegen, wo es oben und unten bei dem Mangokern sozusagen, dass da, wo der Ansatz am Baum ist, das ist oben, also das sollte dann nach oben in den Topf und unten diese flache Spitze, die man hier sieht, das nach unten in den Topf. Nicht zu tief einbuddeln, dass es gerade so bedeckt ist, 1 Zentimeter Substratüberdeckung und dann ins Warmhaus bei 20 bis 25 Grad, dauerfeucht, aber nicht nass, also sagt man ja häufig bei Zimmerpflanzen. Und dann dauert das auch wieder, genauso wie beim Avocadokern, kann das ein paar Monate dauern, bis da der Keimling sozusagen rauskommt.
Also nicht verzagen.
Nicht verzagen, Geduld haben, genau. Und ab und zu, wenn man nach einem halben Jahr noch nichts sieht, dann würde ich ihn mal ausbuddeln und gucken, ist er vielleicht weggegammelt oder sieht er noch gut aus. Und dann wieder, wenn er noch gut und hart ist, dann wieder in den Topf rein.
Brauche ich bestimmte Erde oder nehme ich normale Zimmerpflanzenerde?
Ich würde ein Anzuchtsubstrat nehmen, da gibt es mittlerweile auch torffreie Alternativen mit Kokosfaser drin und Perlite, das ist so ein weißes Granulat, das ist gut geeignet.
Gut, dann übergeben wir sie in deine guten Hände.
Avocado und Mango haben wir soweit vorbereitet. Wir haben aber auch noch ein drittes Experiment, wenn wir es überhaupt Experiment nennen können. Es wird ja gelingen. Und wir haben eine wunderschöne, wie ich finde, Ananas. Eine Ananas hat ja keinen Kern. Wie kriegen wir aus so einer Ananasfrucht eine neue Pflanze? Martina, vermutest du irgendwas?
Das ist jetzt gemein, weil wir haben natürlich vorher darüber gesprochen und deshalb weiß ich es ein bisschen. Ich hätte es aber vorher nicht gewusst, denn wir müssen diesen Schopf abschneiden und damit irgendwas machen. Aber der muss auch bestimmte Voraussetzungen haben. Das habe ich gerade nämlich schon gehört. Nadine, vielleicht kannst du das nochmal sagen.
Ja, da Ralf, da muss ich jetzt leider wieder ein bisschen mit dir meckern, weil die Frucht ist nicht, also die ist nicht so wirklich frisch. Ne? Also oben der Schopf ist schon so leicht braun und so. Also das ist schon mal das Wichtigste, dass man wirklich eine Ananas sucht, wo der Schopf richtig gesund und wo oben keine braunen Blätter und immer oben ins Herz gucken von dem Schopf da. Manchmal ist das so, dann ist da Feuchtigkeit reingekommen oder durch den Kühlraum oder so, dass das da drin schon abgestorben ist. Also das ist ganz wichtig, dass der Schopf gesund aussieht. Mal sehen, ob das hier jetzt was wird, aber wir versuchen es natürlich, ne, mit aller Kraft.
Also ich bin rumgerannt wie irre und habe gesucht wie irre und habe gedacht, das ist die Ananas der Ananässe oder so etwas. Aus der kann man was machen. Das Herz ist doch da. Also ich weiß gar nicht, wieso ihr schon wieder hier so...
Guck mal, diese braunen Blattspitzen und hier oben ist schon was weggegammelt. Also das, vielleicht klappt's ja.
Man muss natürlich sagen, dass die... Was ist die Mehrzahl von Ananas? Ananasse? Ananassis, die Früchte in den Supermärkten nicht unbedingt dazu gedacht sind, dass man sie ja vermehrt, sondern zum Essen. Ne? Von daher hast du wahrscheinlich die schönste mitgebracht, die es gab.
So ist es. Ich wollte nicht extra losfliegen und eine aus dem Anbaugebiet holen. Das wäre auch ein bisschen zu weit gewesen. So, Nandino, was brauchen wir jetzt noch, damit der Ananas so geht, dass sie wieder gut austreibt?
Ja, genau. Wir brauchen wieder ein Messer. Da reicht eigentlich ein kleineres Haushaltsmesser oder Taschenmesser. Und wir schneiden jetzt den Schopf oben ab. Das müssen wir ja sowieso, um dann ans Fruchtfleisch zu kommen. Und jetzt bitte nicht zu weit Richtung Schopf hochschneiden, sondern ich sag mal so 2 Zentimeter unterhalb des Schopfes abschneiden. Das mache ich jetzt mal. Damit ist es immer ein bisschen härter, weil da sind ja die Leitgefäße, wo Nährstoffe und so weiter in der Pflanze transportiert werden. So, jetzt sieht das so aus, könnte man jetzt auch irgendwie so als Deckel verwenden, ne, auf irgendein Gefäß. Diesen Schopf müssen wir jetzt freilegen und dazu schneiden wir das Fruchtfleisch unterhalb des Schopfes auch noch mit weg, dass so ein kleiner Stumpf entsteht. Beschrieben, kann man sich das vorstellen?
Also ich kann mir das gut vorstellen, aber ich sehe es ja jetzt auch. Also der Schopf wird jetzt ziemlich untenrum befreit von dem Fruchtfleisch, das noch dran war.
Genau, also dass da so ein 2 Zentimeter, wie nennen wir, was ist das hier?
Stöpsel.
Ein Stöpsel entsteht, genau. So, der nächste Schritt ist jetzt, die unteren Blätter, die sollte man wegziehen nach unten.
Warum?
Weil die, wenn wir die später eintopfen, manchmal zum Faulen neigen. Da muss man auch aufpassen, dass man sich nicht die Finger abschneidet. So, jetzt gibt es 2 Methoden. Einmal könnte man das jetzt so frisch, wie es ist, genauso wie der Avocadokern ins Wasser stellen. Das ist aber nicht so meine Methode. Ich mache es eigentlich immer anders. Ich würde diesen Schopf jetzt, so wie er ist, erstmal in die Ecke legen und 2 Tage antrocknen lassen, sodass unten diese Schnittfläche, die ja mit Ananasfleisch recht feucht und süßer Saft ist, antrocknen lassen. Dann bildet sich so eine Art Wundverschluss und dann kann man die auch direkt in ein Vermehrungssubstrat topfen und dann machen die Wurzeln. So machen wir das hier im Berggarten und diese Wassermethode kann man natürlich gut auf der Fensterbank durchziehen.
Was ist Vermehrungssubstrat?
Das ist ein Substrat, was wenig Nährstoffe, wenig Dünger enthält, frei von Krankheitserregern ist und was die Pflanzen oder die jungen Pflanzen anregt, Wurzeln zu bilden. Die suchen dann nach Nährstoffen.
Also ist das wie Anzuchterde, oder?
Genau. Gärtner verwenden halt lieber den Begriff Substrat, weil das ist, ja, ist ein Fachwort.
Hört sich gleich hochwertiger an.
Genau.
Gut, also ein paar Tage in die Ecke legen, passt.
Ja, müssen wir es wieder hier lassen.
Könnt ihr wieder hier lassen. Wir können jetzt aber auch diese Wassermethode machen und dann würde ich wieder ein Glas befüllen mit Wasser. Machen wir mal. Vielleicht ist es bei Ralfs Ananas auch besser, weil wenn man die jetzt noch 3 Tage antrocknen lässt, ist vielleicht nicht so glücklich.
Ihr werdet euch wundern, was daraus für eine tolle Pflanze wächst. Also, und dann heißt es wieder, du hast recht gehabt. Tut uns echt leid, dass wir damals, wir erinnern uns noch ganz genau dran, da waren wir nicht ganz so nett zu dir und die Ananas hat mich dann doch gerettet.
Aber hier sieht man jetzt ganz gut, worauf man achten muss. Wenn man das mit dieser Wassermethode macht, dann darf dieser Schopf auf keinen Fall zu tief im Wasser hängen, weil so wie hier die Blätter im Wasser stehen, dann klappt das nicht, dann fault das er weg. Also wirklich nur dieser Stöpsel, der da unten entstanden ist, der sollte im Wasser stehen.
Ja, sieht gut aus, Martina, oder?
Ich bin ganz zufrieden. Kann man jetzt auch noch bis zum 6. Januar mit so ein paar kleinen Kugeln behängen.
Dann wird es ein bisschen hübscher. Wollt ihr mal eine Ananas sehen, die wir aus dem Schopf gezogen haben? Ich habe hier nämlich tatsächlich eine, die schon größer ist, wo das sehr gut geklappt hat.
Dann hole ich die mal her. Die ist circa 1 Jahr alt. Dann seht ihr, was man so in 1 Jahr erreicht.
Oder sollen wir mitkommen? Wollen wir mitgehen?
Ralf, guck mal.
Ja, ich glaube, so ungefähr wird unser Schopf auch aussehen in einigen Wochen, ne? Wenn dann Dino hier Gas gibt.
Ich muss aber sagen, ich hätte darin keine Ananas erkannt. Ich hätte irgendwie eine Verwandte von Aloe Vera oder sowas gedacht.
Also die ist ja jetzt schon recht groß. Die hat hier einen Durchmesser von 70, 80 Zentimeter. Und wenn dann die ersten Früchte kommen, dann ist sie noch mal größer. Dann ist sie sicher 1,50 Meter im Durchmesser. Also Platz braucht man dann schon.
Das heißt, wir können mit unserer Ananas, die wir selber ziehen, später auch Früchte ernten.
Ja, wir sind ja berühmt für die Ananaskultur in Hannover im Berggarten. Hier wurden einige der ersten Ananaskulturen in Europa wurden hier im Berggarten kultiviert. Deswegen ist auch auf den Zäunen rund um den Berggarten sind ja diese Ananasfrüchte zu sehen.
Martina, ist das eine Aussicht, eine gute eigene Ananas?
Das wäre ziemlich cool, aber der Balkon ist dann auch voll damit, ne? Mehr als voll.
Aber du so mittendrin und dann pflückst du einfach von unten die Ananas ab und lecker.
Wie viele Jahre muss ich warten?
Also 3, 4 Jahre wird das wohl dauern. Und der Balkon ist natürlich wirklich nur im absoluten Sommer geeignet für Ananas. Das ist eine tropische Kultur. Dann erst, ich sag mal, im Juni rausräumen und schon im September wieder rein. Und dann unter warmen Verhältnissen möglichst noch Licht drüber oder der hellste Platz, Südseite. Dann hat man auch eine Chance, Früchte zu bekommen.
Also ist eigentlich eher eine Spaßpflanze, ne?
Ja, vielleicht als Tipp, es gibt noch diese Mini-Ananas, habt ihr vielleicht schon mal gesehen im Fruchthandel, diese kleinen, die manchmal auf dem Buffet liegen oder so, die werden nicht ganz so groß, Ananas Nanus und die kann man auch essen.
Ananas Nanus, kann man sich auch gut merken.
Ja, vielleicht dann eher das nochmal. Ansonsten brauchen wir einen großen Garten und ein gutes Winterquartier.
Also hier wird die bestimmt richtig schön, denn ich fange schon an so ein bisschen zu schwitzen. Hier ist es ordentlich warm in dem Gewächshaus.
Ja, das ist unser wärmstes Haus. Hier haben wir 25 Grad permanent. Im Schaus haben wir letztes Jahr auch Ananas geerntet. Das ist auch tropische Wärme. Ja, und das ist natürlich immer toll, ne, wenn man hier selbst gezogene Ananas essen kann, die an der Pflanze gereift sind. Dann haben die nochmal eine ganz andere Süße und haben nicht diese Säure, die manchmal auch den Mund so ein bisschen angreift. Das ist bei unseren eigenen Ananas nicht so stark.
Wahnsinn. Das heißt, wenn ich aber ein Gewächshaus zum Beispiel zu Hause habe, dann hat das mehr Chancen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch einige historische Gärten, die sich zurückbesinnen der Ananaskultur, weil das ja eine große Bedeutung hatte, die in so kleinen Gewächshäusern wieder Pflanzen produzieren.
Das waren die Rückblicke auf 2 Folgen, die uns sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Und natürlich freuen wir uns auf das, was da alles im nächsten Jahr kommen wird, was wir alles machen werden in Alles Möhre oder was. Und wir können euch auch schon verraten, was wir in 2 Wochen machen werden. Das hört ihr dann ja auch in der ARD Audiothek. Und es wird nämlich um Slow Gardening gehen. Ralf, was genau verbirgt sich denn hinter diesem so schönen Begriff?
Ja, Martina, ganz auflösen wollen wir es ja noch nicht. Wir wollen die Spannung ja so ein bisschen hochhalten. Ich will mal so viel verraten. Es geht da um 2 Schwestern. Die eine, die hat einen großen Gemüsegarten in Bayern wieder auf Vordermann gebracht. Der gehörte mal ihrem Großvater. Und die andere, die hat in Schweden sich ein großes Grundstück gekauft und da einen Gemüsegarten aufgebaut. Und ja, Slow Gardening, um das nochmal aufzugreifen, das so ein bisschen mit entspanntem Gärtnern möchte ich es mal so übersetzen. Also, dass man nicht auf den höchsten Ertrag aus ist, dass man mit dem zufrieden ist, was da rauskommt aus dem Boden und dass man sich auch nicht total kaputt schuftet. Das würde uns doch auch, glaube ich, entgegenkommen, oder?
Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan fürs nächste Jahr. Unser erster Vorsatz, nicht kaputt schuften, in welchen Bereichen auch immer.
Genau, so wollen wir da rangehen. Und was natürlich wie immer bleibt, ihr könnt uns weiterhin Gartenfragen schicken an die Adresse garten@ndr.de. Und Martina, ich denke mal, ein Abo, ne? Wäre auch schick, würden wir uns darüber freuen.
Nachträgliches Weihnachtsgeschenk.
Oh ja, mach das bitte. Und jetzt hat Martina noch einen Tipp zu einem weiteren Podcast, der mir wirklich auch sehr interessant ist.
Genau, und ich empfehle euch mal wieder eine Folge von unserem Landwirtschaftspodcast 63 Hektar. Und zwar gibt es da eine frische Folge zum Thema Jagen. Landwirte als Jäger, das ist ja ein recht kontroverses Thema. Die einen sagen, die Jäger, ja, kümmern sich ja auch um das Wild und pflegen den Wald. Und die anderen sagen, nee, Jagen ist einfach nur ein blutrünstiges Hobby. Und in dem Podcast werden diese Thesen ein bisschen auseinandergenommen und nebeneinander gelegt. Und es ist auch ein Jäger zu Gast, der da eben schildert, warum er das Ganze macht und was die Tiere ihm auch bedeuten. Also lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. 63 Hektar findet ihr natürlich auch in der ARD Audiothek. So, Ralf, jetzt ist gleich Ende. Mhm. Das war's für dieses Jahr.
Oh Mann, die Zeit ist echt wie nix rumgegangen.
Schon, oder? Mhm. Und unsere Beete kommen nächstes Jahr auch schon ins dritte Jahr. Das ist das dritte Jahr mit unseren Gemüsebeeten. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. So, aber jetzt entlassen wir euch Richtung Silvester, Richtung Neujahr. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Wir, Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
Und Ralf Alter, Redakteur beim NDR in Niedersachsen. Feiert schön und kommt gut rein.
Und Ralf hat auch 2024 wie immer das letzte Wort.
Danke,
dass die letzten Wörter.
Dass du wie immer daran denkst, ja. Wir wünschen euch wirklich von ganzem Herzen einen guten Rutsch ins Jahr 2025 und natürlich auch darin viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon. Und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt:
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.